Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Ja, herzlich willkommen heute am 2. Mai zu Börse at Home. Zum Thema in Raten bequem Vermögen aufbauen, Wundermittel ETF Sparplan. Mein Name ist Ulf Meyer, ich leite hier bei der Deutschen Börse die Capital Markets Academy und werde das heutige Webinar für Sie moderieren. Ich darf in München ganz herzlich begrüßen Markus Jordan. Markus Jordan ist Gründer und Geschäftsführer des Anlegerportals Extra ETF und wird uns so in der nächsten halben Stunde seine jahrzehntelangen Erfahrungen mit dem Thema näher bringen. Markus Jordan hat das Thema oder die Bedeutung des Themas ETF sehr frühzeitig erkannt und bereits 2008 eben das Anlegerportal Extra ETF gegründet. Damit es kein so einseitiger Vortrag wird, habe ich ein paar Fragen vorbereitet, mit den ich quasi durch dieses Webinar durchführe. Aber wir möchten natürlich auch Ihnen sehr gerne die Möglichkeit geben, Ihre Fragen zu stellen. Nutzen Sie dazu bitte einfach die Fragefunktion von GoToWebinar, die Sie bei sich im Tool finden. Sie können die Fragen dann entsprechend stellen und ich werde an der passenden Stelle entweder mal zwischenrein oder dann am Ende des Webinars diese Fragen an Markus Jordan weitergeben entsprechend. Und das ist dann im Prinzip auch unser Einstieg an dem Punkt. Wir wollen gerne, sage ich mal, sehr grundlegend auch anfangen, nämlich mit der Frage, was ist eigentlich ein ETF-Sparplan, Markus?
Herr Ulf, erstmal vielen Dank für die Einladung. Macht mir immer sehr viel Spaß, über das Thema ETFs und den richtigen Einsatz mit ETFs zu sprechen, weil es ist an sich ein sehr einfaches Produkt, ein ETF, und da kann man eine Menge damit machen. Aber wie bei so vielen Sachen steckt der Teufel immer im Detail und deswegen macht mir das eben immer sehr viel Spaß, wenn man Anlegern und Anlegerinnen eben hier Informationen weitergeben kann, damit sie erfolgreich Geld anlegen können mit ETFs. Das ist übrigens auch unsere Mission. Wir helfen dir finanziell zu wachsen, ist ja unser Leitspruch. Und das ist eben genau das, was wir machen wollen. Informationen weitergeben, gut informieren, ähnlich wie ihr das mit eurem Format Börse at Home macht. Und wenn man das einfach weiß, kann man dann bessere Finanzentscheidungen treffen. Und wir hatten im Vorgespräch ja mal kurz darüber gesprochen, wie steigen wir ein? Und ich dachte, vielleicht macht es wirklich mal Sinn, ganz einfach mal kurz zu erläutern, was ist denn eigentlich ein ETF-Sparplan beziehungsweise ein Fonds-Sparplan? Und im Prinzip ist es wie ein Dauerauftrag, den ihr vielleicht kennt, wenn ihr eure Miete überweist, ihr geht zu eurer Bank, sagt, bitte überweis mir am 1. eines Monats 1.000 Euro Miete an meinen Vermieter. Und bei einem Fonds-Sparplan beziehungsweise dann bei einem ETF-Sparplan macht man im Prinzip genau das Gleiche. Man geht zur Bank und sagt, liebe Bank, bitte kaufe für mich am zum Beispiel 1. eines Monats für 200 Euro den ETF und belaste das Geld von meinem Konto, meinem Verrechnungskonto und schreibe mir die Wertpapiere, die ETFs oder Fonds, meinem Depotgut. Und dieser Auftrag wird einfach so lange ausgeführt, bis ich der Bank sage, stopp, oder ich möchte die Rate erhöhen oder ich möchte das Wertpapier verändern. Das heißt, ich habe volle Flexibilität, kann im Prinzip immer entscheiden, was ich machen will, muss mich aber nicht jeden Monat darum kümmern, dass eine Wertpapiertransaktion ausgeführt wird, sondern das übernimmt die Bank für mich oder der Broker.
Ja, wunderbar. Jetzt haben wir gerade in den letzten 2 Jahren gesehen, dass ETF-Sparpläne doch eine wirkliche Erfolgsgeschichte auch hingelegt haben. Du hast ein paar Zahlen, glaube ich, dazu mitgebracht, wenn du die einfach mal mit uns teilst, aber dann natürlich auch die Frage, was macht einen ETF-Sparplan so attraktiv?
Genau, vielleicht zu diesen Zahlen, da muss man vorwegschicken. Wir machen seit mehreren Jahren eine monatliche Auswertung, wie sich der ETF-Sparplanmarkt so verändert. Und dazu schauen wir uns einmal an bei den teilnehmenden Direktbanken. Das ist im Prinzip ist das Who des Who der Direktbanken und Bankenszene mit dabei. Also wir haben zum Beispiel eine Geschäftsbank wie die Commerzbank, aber auch Comdirect, ING, Consorsbank, also die großen Broker, die melden uns eben monatlich Zahlen. Und die melden uns einmal, wie viel Geld haben deren Privatanlegerkunden in ETFs investiert, wie viel haben sie gehandelt in dem Monat, wie viele Sparpläne gibt es und wie viel wird über die Sparpläne ausgeführt. Und es war halt so, ich habe das hier eingeblendet, per Ende Dezember wurden halt rund 83 Milliarden Euro in ETFs angelegt bei den teilnehmenden Banken, 3,3 Millionen Sparpläne ausgeführt im Dezember und über diese Sparpläne rund 600 Millionen Euro investiert. Also das sieht man schon, das ist schon ein ganz guter Markt und besonders interessant ist es eben, wenn man sich die Zahlen dann seit Dezember 2020 anschaut, also vor einem Jahr, da sind halt die Vermögenswerte in ETFs, die waren damals nämlich nur 47 Milliarden, die haben sich also um 75% erhöht und die Anzahl der Sparpläne hat sich auch um über 60% nach oben entwickelt. Also da ist ein wahnsinniges Wachstum, eben aus den genannten Gründen. Es ist sehr einfach und flexibel einzusetzen, ein ETF-Sparplan und man kann halt gerade eben zum Vermögensaufbau das Produkt ETF-Sparplan sehr flexibel einsetzen. Man kann es ab 10 Euro zum Beispiel im Monat abschließen. Es gibt sogar manche Broker, die bieten ab 1 Euro Sparplanrate es an, dass man Sparpläne einrichtet. Da kann man sich fragen, ob das sinnvoll ist. Ja, aber man sieht ja auch an unserer Statistik, die durchschnittliche Sparplanrate sind 186 Euro. Und wenn man also mal, sagen wir mal, im jungen Jahr ist, so unter 30 und bis zu seiner Rente so 200 Euro im Monat im Schnitt spart, da kann man seine Rentenlücke auf jeden Fall sehr, sehr gut schließen damit. Ja.
Ja, wunderbar. Jetzt sind ETFs nicht nur in Deutschland eine Erfolgsgeschichte, aber die Sparpläne scheinen doch auch eine sehr, 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 sehr deutsche Angelegenheit zu sein. Woran kann das möglicherweise liegen?
Naja, also in den einzelnen europäischen Ländern, ich meine, für uns deutsche Anleger ist es jetzt erstmal irrelevant, wie das in den einzelnen Ländern ist, aber es tut sich da halt in den vergangenen Monaten schon sehr viel. Also man kennt ja die Neo-Broker wie Scalable Capital oder Trade Republic, die jetzt alle so aggressiver in verschiedene andere Länder expandieren und diese Erfolgsgeschichte Neo-Broker ins Ausland zu übertragen. Teilweise ist es so, dass in manchen Ländern steuerlich bestimmte Bevorzugungen bestehen. Bei uns war das ja auch sehr stark mit den Versicherungen, dass wenn man über eine Versicherung Vermögensaufbau betreibt, dass es gewisse steuerliche Vorteile hat. Aber Versicherungen sind eben aktuell eben nicht mehr so interessant aufgrund der niedrigen Zinsen. Deswegen hat sich da bei uns halt eben der ETF-Sparplan so besonders stark entwickelt. Und jetzt kommt es ein bisschen drauf an. Also die Neobanken, die versuchen schon über das Produkt ETF-Sparplan, weil es eben so leicht und einfach zu verstehen ist, auch im Ausland neue Kunden damit zu gewinnen. Das heißt, es ist auch im Inland ein sehr starkes Neukundengewinnungsinstrument. Wir kommen vielleicht nachher ja noch auf Gebühren zum Tragen. Da sieht man nämlich ganz deutliche Unterschiede zwischen den neuen Anbietern, die also neue Kunden brauchen, und den bestehenden Anbietern, die schon Millionen Kunden haben. Und ja, und so wird das halt im Ausland auch vollzogen. Da muss man jetzt mal ein bisschen abwarten. Der deutsche ETF-Markt bei Privatanlegern, der ist sicherlich 3 bis 5 Jahre auch vorweg gegenüber anderen europäischen Ländern. Also da sind ETFs bei weitem noch nicht so bekannt. Die Angebote sind eben noch nicht da, kommt jetzt so langsam. Die ETF-Anbieter selber haben auch noch gar keine, sagen wir mal, Privatanleger-Informationen. Das ist alles sehr auf institutionelle Anleger noch ausgelegt. Und das entwickelt sich jetzt gerade, dieser Weg oder dieser Stein, sagen wir mal, fängt gerade an zu rollen. Und in 2, 3 Jahren wird also der ETF-Markt im Ausland auch bei Privatanlegern deutlich, deutlich größer sein, als er heute ist. Aber Sparpläne sind schon tendenziell eher ein deutsches Phänomen momentan, ja.
Du hast gerade schon einen wichtigen, sage ich mal, Anwendungsfall für ETF-Sparpläne genannt, nämlich der unter 30-Jährige, der vielleicht jetzt schon an die Rentenlücke denkt und privat vorsorgen möchte. Eine Frage von mir und dann auch die erste Frage aus dem Auditorium. Was gibt es denn sonst noch für Motivationen, Sparpläne abzuschließen? Und die Frage aus dem Auditorium, lohnen sich ETF-Sparpläne auch für Ältere? Klammer auf, der Fragesteller ist 64 Jahre alt.
Ja, also genau das hast du schon gesagt. die Grundidee oder Ursprungsidee, oder ich beantworte es anders. Wann muss man regelmäßig Wertpapiere kaufen? Naja, wenn man kein großes Geld hat, also wenn man keine größeren Anlagen tätigen kann, sondern wenn man im Vermögensaufbau sich befindet. Und deswegen ist natürlich der Haupteinsatzzweck, aber das hast du ja schon erwähnt, der Vermögensaufbau mit einem Sparplan. Ich kann also mit 100 Euro oder 50 Euro einfach monatlich da Vermögen aufbauen. Ich finde, es gibt aber noch einen anderen Einsatzzweck und der ist aus meiner Sicht auch gut geeignet für Leute, die größere Anlagebeträge haben. Der könnte das zum Beispiel sein, jemand, der jetzt zum Beispiel vielleicht 50.000 Euro auf dem Tagesgeld oder so hat und weiß, er sollte eigentlich was mit Wertpapieren machen, aber er findet nicht so richtig den Einstieg, ja. Oder jemand, der vielleicht eine fällige Versicherung oder sowas bekommen hat. Also wenn plötzlich ein größerer Betrag zur Disposition steht. Weil die Problematik ist ja immer, also selbst wenn ich weiß, was ich mache, muss ich ja mir immer Gedanken machen, wie mache ich es? Also und in welcher Intention? Also kaufe ich jetzt auf einmal die gesamten 50.000 Euro mir einen ETF auf dem MSCI World und treffe die Entscheidung heute nach dem Webinar? Oder warte ich auf den richtigen Einstiegszeitpunkt? Oder versuche ich das irgendwie zu verteilen? Und da finde ich, kann man halt mit dem Sparplan sehr strukturiert vorgehen. Also wenn ich beispielsweise sage, ich habe 50.000 Euro, die möchte ich eigentlich in Aktien investieren. Ich habe auch, machen wir es mal einfach, einen ETF auf dem MSCI World. Und es fühlt sich einfach nicht so gut an, das auf einmal zu tätigen. Dann würde ich halt auch einen Sparplan abschließen. Es gibt nämlich oftmals nur sehr hohe Begrenzungen, also bis welcher Höhe ich maximal einen Sparplan abschließen kann. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, 50.000 Euro, 10 Monate lang, immer am Anfang des Monats investiere ich 5.000 Euro. Dann kann ich bei dem Sparplan, bei der Anlage gleich sagen, von heute bis in 10 Monaten, dann läuft er automatisch aus. Und dann wird einfach jeden Monat für 5.000 Euro der ETF gekauft. Und somit nehme ich so ein bisschen die emotionale, sagen wir mal, Fallstricke raus, ja, dass ich vielleicht aufgrund von irgendeiner Nachricht oder von irgendeiner Börsensituation dann doch nicht investiere, obwohl ich das eigentlich machen wollte. Also ich kann so ein bisschen sowohl beim Vermögensaufbau als auch bei der Anlage von größeren Anlagebeträgen die Emotionen rausnehmen und ein bisschen strukturierter und systematischer meine Anlagebeträge investieren. Und das finde ich eigentlich ein Punkt, der wird zu wenig gemacht, könnte man aber durchaus machen. Die zweite ergänzende Frage von dem Zuschauer. Also ein ETF-Sparplan ist nicht nur was für Junge. Jeder kann auch mit 64 noch weiter sparen. Ja, die Frage ist immer, wie macht man das? Wenn man einfach sagt, okay, ich habe einfach Geld übrig und ich kann auch von meiner Rente oder vielleicht der vom Alter dürfte wahrscheinlich noch gar nicht in der Rente sein, also ich bin im fortgeschrittenen Alter, aber ich habe monatlich einfach was frei zur Verfügung. Klar kann man dann auch einen Sparplan machen. Ja, man muss halt immer nur gucken, welche Anlagestrategie sollte ich verfolgen, also in was spare ich an und das sollte zu meiner persönlichen Situation passen. Wenn ich nämlich dann beispielsweise bei Renteneintritt das Geld mir auszahlen lassen möchte über einen Auszahlplan, das wäre das Gegenstück. Da sage ich der Bank, bitte jeden Monat für so und so viel Euro ETF-Anteile verkaufen. Dann muss es halt abgestimmt sein. Es macht ja keinen Sinn, sozusagen monatlich anzusparen und gleichzeitig dann irgendwann mit dem Auszahlplan wieder auszuzahlen. Also das muss natürlich abgestimmt sein.
Du hast gerade jetzt bei dem Beispiel mit den 50.000 Euro ja auch so ein bisschen gesagt, naja, was ist der richtige Einstiegszeitpunkt und ähnliches. Muss ich mich als ETF-Sparer denn mit den Märkten befassen? Muss ich einen Blick auf die Märkte haben? Also ich habe gerade mal nebenbei den Chart eines meiner ETFs aufgemacht. Der ist natürlich seit Jahresbeginn deutlich gefallen. Die Ukraine-Krise hat da sicherlich eine wesentliche Rolle auch entsprechend gespielt. Muss ich als ETF-Sparplan-Investor einen Blick auf die Märkte haben, täglich, wöchentlich, monatlich? Beziehungsweise kannst du in dem Zusammenhang vielleicht auch kurz was zum Cost-Average-Effekt sagen?
Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Cost-Average-Effekt, das ist ja eine Cost-Average steht für Durchschnittskosten. Ja, also die Idee dahinter ist, wenn ich jetzt jeden Monat 100 Euro zum Beispiel in den Markt investiere, in eine ETF investiere, dann kaufe ich den ersten Anteil vielleicht für 100 Euro, den zweiten, wenn der Markt gefallen ist, für 95 Euro, den dritten für 110 Euro. Also weil die Kurse sich ja schwanken, kaufe ich bei niedrigen Kursen mehr Anteile und bei hohen Kursen weniger. Und im Schnitt, also im Vergleich der langen Laufzeit, habe ich dann halt so einen Durchschnittskurs auf alle Anteile. Das kann positiv sein, kann negativ sein. Positiv kann es zum Beispiel sein, wenn ich in einer Phase spare, wo es nur noch unten geht, dann würde ich ja immer mehr Anteile kaufen und danach irgendwann mal eine Korrektur nach oben gibt, dann habe ich einen riesen Vorteil. Wenn es jetzt aber zum Beispiel nur nach oben geht, ja, dann wäre es natürlich eigentlich besser gewesen, am Anfang alles zu investieren. Also man kann das alles ausrechnen. Ich glaube, es ist halt ein bisschen realitätsfremd, weil wenn jemand einfach kein Geld hat zum sofortigen Anlegen und er nur monatlich sparen kann, weil er halt einfach von seinem Gehalt, das er ja auch monatlich bekommt, einfach was weglegt, dann stellt sich die Frage gar nicht. Also gut ist es einfach zu wissen, wenn ich monatlich spare, da wird es manchmal gute Tage, manchmal schlechte Tage geben. Und da komme ich jetzt dann zum ersten Teil der Frage. Das ist aber aus meiner Sicht nicht das Entscheidende. Die Frage ist ja erstmal, wie viel muss ich denn eigentlich sparen? Ja, und um diese Frage zu beantworten, brauche ich ein Sparziel. Was will ich denn eigentlich erreichen? Und wenn ich jetzt mal das wahrscheinlich wichtigste Sparziel heranziehe, das ist das fürs Alter, um im Alter ausreichend Einkommen zu haben. Also wenn ich meine Rente bekomme, die ist ja dann etwas weniger oder deutlich weniger als mein letztes Nettoeinkommen, also diese Rentenlücke, wenn ich die schließen will, dann würde ich mir halt im ersten Schritt mal berechnen, okay, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich, um mir bei Renteneintritt, keine Ahnung, 1.000 Euro jeden Monat auszahlen zu können? Und das kann man mit Finanzrechnern, die es überall im Internet gibt, kann man das machen. So, und wenn dann beispielsweise rauskommt, okay, du müsstest heute 200 Euro im Monat sparen, um bis zur Rente so viel Kapital zu haben, dass du dir davon dann bis zu deinem Lebensabend deine Rentenlücke schließen kannst. Dann habe ich ja mein Sparziel definiert und weiß, wie viel ich sparen muss. Und die Frage von dir war ja, muss ich da jetzt jeden Tag reinschauen? Muss ich da das regelmäßig machen? Und ich meine, wenn ich so strukturiert vorgehe, dann reicht es wirklich einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr reinzuschauen, weil der Weg ist doch vorgegeben. Ich will einen Anlagebetrag von x 100.000 Euro im Alter erreichen. So, und wie kann ich das tun? Das kann ich nur, indem ich in die Anlageklasse mit der höchsten Wertentwicklung investiere. Und das sind halt nun mal Aktien. So, also jemand, der heute Vermögensaufbau anfängt, fängt einfach an, strukturiert in Aktien zu investieren. Die Frage der Einstellung, welche Aktien, da kommt es dann natürlich darauf an, wenn ich heute Technologiewerte, morgen in, was weiß ich, Banken investiere, dann switche in, was weiß ich, Biotech, dann ist es natürlich schwierig, weil jeder Markt verändert sich ja schnell. Wenn ich es aber mir besonders einfach mache und einfach sage, ich kaufe die gesamte Welt, also ich kaufe die Anlageklasse Aktie, indem ich vielleicht in MSCI World oder eine Kombination von Industrie- und Schwellenländer investiere, dann habe ich diese Fragen nicht. Dann bleibt am Ende einfach, ich investiere weltweit gestreut in Aktien, habe also die Chance, die Rendite der Aktienmärkte zu verdienen, weiß, dass ich 200 Euro sparen muss, um mit der entsprechenden angenommenen Wertentwicklung, da würde ich immer so konservativ mit 5% pro Jahr rechnen, weiß ich, dass ich dann mein Sparziel erreichen werde und dann gucke ich einmal im Jahr drauf, ob die Märkte sich verändert haben, ob die stark gefallen sind, ob die vielleicht stark gestiegen sind. Dann kann ich die Sparrate gegebenenfalls nochmal anpassen nach oben und nach unten und habe dann relativ wenig Arbeit bei dem Erreichen meines Sparziels.
Okay, super. Du hast gerade auch schon gesagt, naja, irgendwann komme ich dann in das Alter, also ich habe mein Sparziel und irgendwann bin ich in dem Alter, wo ich dann natürlich von diesem Vermögen auch wieder dann profitieren möchte. Da kommt auch eine Frage aus dem Publikum, und zwar zum Thema Endsparpläne. Also bisher gibt es wohl wenige Anbieter mit Endsparplänen. Und die Frage ist, ob sich das möglicherweise in Zukunft ändern wird.
Ja, also ich bin eigentlich ein großer Fan von den Auszahlplänen, Entnahmeplänen. Es ist richtig, dass es noch nicht so viele Anbieter gibt. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil es auch nicht nachgefragt wird, obwohl es eigentlich ein gutes Produkt ist. Weil wir haben mal angefragt bei ein paar Direktbanken, wie viele Entnahmepläne es da auch gibt. Und da kamen echt immer Mini-Zahlen raus im Verhältnis zur Kundenzahl oder auch im Verhältnis zum Ansparen. Ich glaube, es liegt daran, wenn man einfach irgendwann mal sagt, ich entnehme sozusagen was aus meinem Kapital, egal in welcher Phase des Ansparens ist, dann kann man halt immer relativ leicht sagen, man geht zum Broker und verkauft für 5.000 Euro seine Wertpapiere und das Geld ist auf dem Konto. Klar, wäre es natürlich einfach, wenn man sagt, ich mache jeden Monat eine Auszahlung über 500 Euro. Man kann das bei seinem Anbieter direkt hinterlegen. Aber Naja, man kann halt auch sagen, okay, ich mache jetzt einmal den Verkauf von 5.000 Euro, dann liegt es auf dem Konto und dann reicht es für 5 Monate meinetwegen und dann mache ich das nochmal. Also da ist sozusagen der Nutzen des automatischen Entsparens, der ist nicht so unmittelbar praktisch, würde ich mal sagen, wie der beim Ansparen. Ja, wenn man es einfach einen Sparplan so timet, dass der genau am Tag des Geldeingangs oder am Tag später gleich investiert wird, dann wird es so vom Einkommen gleich weggezwackt und man es fällt nicht so auf. Ja, beim Entsparen, ja, ist es halt ein bisschen einfacher, das selbst zu managen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Grund. Man kann es leichter irgendwie für sich managen.
Gut, und viele ETF-Sparpläne sind ja vermutlich einfach auch noch in der Ansparphase und noch gar nicht in der Auszahlungsphase.
Ja, genau. Aber man könnte natürlich auch, wenn man jetzt sagt, also ich habe vielleicht ein ETF-Portfolio mir über die Jahre aufgebaut, habe da vielleicht, keine Ahnung, 100.000 Euro oder sowas in ETFs angelegt, ja. Und jetzt würde ich mir einfach gern jeden Monat 500 Euro davon auszahlen lassen, könnte ich ja eigentlich mit einem Auszahlplan relativ einfach machen. Ja, wenn der Broker das anbietet, dann nehme ich an, ich habe jetzt vielleicht 3 ETFs, die ich mir angespart habe. Dann sage ich von dem einen ETF-Bestand 200 Euro, von dem anderen 200 Euro und von dem letzten 100 Euro. Dann hätte ich halt auch immer meine 500 Euro nach Steuern und so weiter dann halt auf dem Konto. Es wäre schon auch praktisch. Gibt auch Leute, die das machen, aber es gibt halt auch viele, die dann sagen: Gut, dann verkaufe ich mir einfach für 3.000 Euro den ETF und lasse das Geld mal auf dem Konto liegen. Also.
Eine Frage direkt dazu auch von einer Zuhörerin, inwieweit beim Entsparen denn Verkaufsgebühren anfallen?
Also bei Auszahlplänen gibt es auch Gebühren, ja, das kommt dann immer an der Bank drauf an. Bei den das Entsparen, diese Frage könnte aber auch als reiner Verkauf gewertet werden. Also deswegen will ich es nochmal kurz erläutern. Wenn ich jetzt monatlich anspare, dann hat die Bank, also ETF-Sparpläne werden als eigenes Produkt geführt. Da gibt es ein eigenes Preismodell davon. Das ist also anders, als wenn ich jetzt eine Wertpapier, wenn ich jetzt für 10.000 Euro einen ETF kaufe, dann hat der im Zweifelsfall eine andere Gebührenstruktur, als wenn ich mir für 500 Euro im Rahmen eines angelegten Sparplans ETFs kaufe. Da muss man also immer die Preismodelle angucken. Und die Sparpläne, die werden bevorzugt in vielen Fällen von Preismodellen. Wenn man dann seinen Bestand sozusagen verkaufen möchte, dann ist man in der Gebührenwelt eines Wertpapierverkaufs für 1.000 Euro, 2.000 Euro, je nachdem, wie viel ich eben verkaufe. Und dann gilt das reguläre Preismodell für Wertpapierverkäufe. Da muss man dann einfach gucken, wie das Preismodell bei dem jeweiligen Broker ist. Klassisch, ich würde es mal sagen, bei den regulären Banken ist es ja immer so, eine Mindestgebühr von ein paar Euro plus 0,25% vom Kurswert. Also, und dann immer Minimum- und Maximumgebühr. Das ist so das reguläre Preismodell. Wenn man sich jetzt bei den Neobrokern, also bei diesen modernen Online-Banken, sich das anschaut, dann ist es oftmals nur so 1, 2 Euro Fixpreis. Wie gesagt, da muss man sich das Gebührenmodell der jeweiligen Bank anschauen. Das gibt es bei uns alles auf der Webseite. Kann man sich zu jedem einzelnen ETF die Gebührenmodelle sowohl für Sparpläne als auch für normale Orderkosten anschauen. Das kann ich leider so pauschal nicht sagen. Aber in der Regel ist es ein Verkauf und da gelten dann die regulären Verkaufsgebühren der jeweiligen Bank.
Aber grundsätzlich mit dem Thema Gebühren kommen wir auch schon in Richtung meiner nächsten Frage. Wenn du jetzt mich überzeugt hast, ich brauche einen Sparplan und hätte noch nichts in die Richtung, worauf muss ich denn beim Abschluss eines Sparplans achten? Das sind ja im Prinzip zwei Komponenten, nämlich zum einen der Dienstleister, über den ich das dann abwickle, also die Bank oder Direktbank. Und auf der anderen Seite natürlich das Produkt selbst.
Genau. Also das Gute ist, also klammern wir mal aus die ganze Auswahl des Produktes, welchen ETF, welcher passt zu mir, wenn ich das mal außen vor lasse. Ja, ich nehme an, ich habe einen ETF gefunden, den ich besparen will. Dieser ETF ist natürlich bei allen Brokern der gleiche. Also ob ich bei Bank A, B oder C bin, ich kaufe immer den gleichen ETF. Das heißt, die Gebühren, die dieser ETF an sich kostet, die Total Expense Ratio oder Gesamtkostenquote, ist bei allen Brokern das gleiche. Was ich mir anschauen muss oder was ihr euch anschauen müsst, ist die Ausführungsgebühr bei dem jeweiligen Broker. Und die kann halt zum Teil sehr unterschiedlich sein. Manche Broker, ING, Scalable, Trade Republic, die verlangen für ihre ETF-Sparpläne 0 € Ausführungsgebühren im regulären Preismodell. Manche Broker haben dann zum Beispiel 1,5 oder 90 Cent pro Ausführung. Also es gibt variable und Festpreisangebote. Und dann kommt es halt immer ein bisschen dann drauf an, welche Sparplanrate habe ich. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Anbieter 100 € anspare und im regulären Preismodell ist es kostenfrei, dann kaufe ich halt für genau 100 € den ETF. Bei einem anderen Anbieter, der berechnet 1,5% auf die Sparplanrate, ja, dann investiere ich halt nur 98,50 € in den ETF und 1,50 € wird Gebühr abgezogen. Bei dem anderen, wo 90 Cent fix abgezogen wird, dann investiere ich halt 99,10 €. Also da muss man mal gucken. Besonderes Augenmerk bei den Prozentgebühren, ja, weil wenn ich dann nämlich 500 € investiere, kann ja sein, dass ich einen hohen Sparbetrag habe und ich habe dann da 1,5% Gebühr und dann zahle ich 7,50 € Ausführungsgebühr. Das ist natürlich effektiv in Euro viel, viel mehr, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Anbieter habe, der fix 90 Cent für diese Ausführung berechnet. Also da muss man immer ein bisschen gucken. Auch noch wichtig ist, immer schauen, wie ist das reguläre Preismodell dieses Anbieters oder ist es ein Aktions-ETF? Was ist ein Aktions-ETF? Viele Direktbanken sagen wir mal, Marketingaktionen mit den ETF-Anbietern, wo dann ausgemacht wird, eine bestimmte Liste von ETFs für einen bestimmten Zeitraum können die Kunden der Broker kostenlos ansparen. So, das ist ja dann super, weil dann kann ich halt zum Beispiel einen iShares-ETF bei der Consorsbank kostenlos ansparen. Tolles Angebot, sehr vergleichbar wie mit einem grundsätzlich regulärer, kostenfreier Ausführung, zum Beispiel bei Scalable Capital. So, wenn diese Aktion aber ausläuft, dann kann es sein, dass ich, wenn die nicht verlängert wird oder zu anderen Konditionen verlängert wird, dass ich dann plötzlich in das reguläre Preismodell des Brokers reinrutsche. Da kriege ich zwar vorab eine Information, aber dann muss ich wieder aktiv werden, weil sonst werden eben diese Ausführungskosten angefallen. Das heißt, da muss man sich also ein bisschen informieren. Man muss da nicht jeden Tag dranbleiben, aber wie gesagt, einmal im Jahr sollte man seine Sparpläne mal von der Kostenseite überprüfen. Hat sich da bei der Bank irgendwas verändert? Ist der wirklich noch kostenfrei? Mal auf die Wertpapierabrechnung schauen, wie er ausgeführt wird. Ansonsten wäre die Alternative zu einem Anbieter wechseln, die im regulären Preismodell, also im Preis-Leistungs-Verzeichnis der Bank, kostenfreie ETF-Sparpläne anbieten, weil da kann es nicht so ohne weiteres geändert werden.
Wunderbar, vielen Dank. Jetzt hattest du quasi gesagt, wenn ich den einen ETF, den ich sozusagen besparen möchte, identifiziert habe. Eine Frage aus dem Publikum ist, wie viele ETFs bräuchte ich denn, um ausreichend zu diversifizieren? Und hast du ein Beispiel für ein Musterportfolio?
Ja. Das ist eine sehr schöne Frage, ja, weil die kann man super einfach beantworten. Man kann sie extrem komplex beantworten. Ich fange mal mit dem ersten an. Die Frage ist, was brauche ich eigentlich an oder welches Investment muss ich tätigen, um mir den Ertrag, den langfristigen Ertrag des Aktienmarkts zu sichern? Und wenn man sich heute die Aufteilung der Welt anschaut, dann gibt es eigentlich Industrieländer, also Deutschland, USA und andere. Und es gibt Schwellenländer, also und Länder, die sozusagen noch in der Entwicklungsphase sind, auf den Sprung zu einem Industrieland. Das wäre jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, China. Ja, wobei die ja schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind in dieser Entwicklung. So, und jetzt nagelt mich nicht fest. Ich glaube, es gibt 26 Industrieländer und 24 Schwellenländer, die so definiert sind, die einen etablierten Kapitalmarkt haben. Jetzt kann ich es mir natürlich super einfach machen, indem ich einfach einen ETF auswähle, in dem ich in alle Länder investiert bin, also in über 50 Ländern, in alle großen Aktiengesellschaften dieser Länder. Da habe ich dann 3, 5, 6, 8.000 Aktien, je nachdem, welchen ETF ich auswähle. Und das reicht eigentlich schon, weil mein Ziel ist es ja, den Ertrag des Kapitalmarkts langfristig zu verdienen, zu möglichst niedrigen Kosten. Das mache ich mit dem ETF. Und deswegen wäre die einfachste Antwort, wer breit gestreut investieren will, kauft sich am besten einen ETF auf den MSCI ACWI, also All Country World Index, oder auf das Pendant dazu von FTSE, den All World Index, weil da habe ich eben die Industrieländer und Schwellenländer in einem ETF vereint. Da gibt es eine Menge ETFs dazu, kann man sich bei euch, bei uns auf der Webseite raussuchen. Man kann es dann aber auch komplexer machen, wenn man die gleiche Strategie fahren will, aber mit zwei ETFs, dann kauft man sich halt einen ETF auf Industrieländer, auf einen auf Schwellenländer und mischt sich das so, wie man haben möchte. Die nächste Stufe wäre dann, dann macht man es auf Regionenebene. Man kauft sich also MSCI Europe, MSCI USA, einen Asien, einen China ETF und so weiter und hat dann plötzlich, sagen wir mal, regionale, die Weltstrategie mit regionalen ETFs umgesetzt. Also China nicht, aber ich habe das China mal genannt, das wäre dann eher die Region Asien. Und dann hat man aber schon 4, 5, 6 ETFs. Also man kann es sehr granular machen oder man kann es sehr einfach machen. Beide Fälle kriege ich die Weltrendite, die Rendite des weltweiten Aktienmarkts eben zu wenig Aufwand oder zu viel Aufwand. Ich persönlich tendiere eher dazu, Geldanlage so simpel wie möglich zu machen, weil man denkt immer, je mehr man macht, desto besser ist es. Muss nicht sein. Ich habe einen Großteil meines Vermögens, was ich in Wertpapiere angelegt habe, in einem einzigen ETF investiert und fahre damit wunderbar. Ja, also wenn man es sich einfach machen will, reicht aus meiner Sicht ein ETF. Macht es halt im Nachgang auch viel, viel einfacher, weil man halt zum Beispiel, wenn man mal den ETF austauschen will, in einem anderen Produkt von einem anderen Anbieter oder sich das Gebührenmodell bei dem Broker ändert oder so, oder ich die Sparplanrate erhöhen will, dann muss ich das halt nicht immer mit mehreren Sparplänen machen, sondern habe halt einen und eigentlich aus meiner Sicht reicht es.
Okay, wunderbar. Jetzt vielleicht eine Frage noch ein bisschen auch aus Sicht der deutschen Börse selbst. Mit Xetra sind wir ja einer der größten Handelsplätze für ETFs entsprechend. Welche Rolle spielt denn der Handelsplatz und kann ich darauf überhaupt Einfluss nehmen bei einem ETF-Sparplan?
Ja, also ich gebe ja den Auftrag meinem Broker, das regelmäßig für mich auszuführen. Und die Frage ist ja dann, wann werden diese ETF-Anteile und wo werden die gekauft? Ja, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt davor. Wenn ich jetzt einen ETF habe, der einen Kurs hat von, sagen wir mal, 200 Euro, ja, und ich will aber nur 100 Euro im Monat sparen, dann würde der ja nie ausgeführt werden, sofern ich nicht einen halben ETF-Anteil sozusagen kaufen könnte. Ja, weil dann 200 Euro mal 0,5 ist eben halt 100 Euro. Das heißt, ich kriege dann bei der Sparplanausführung 0,5% ETF-Anteile eingebucht. So, und jetzt wissen wir beide und jemand, der schon mal an der Börse was gehandelt hat, da kann man in der Regel nur ganze Stücke eben kaufen, also ein Stück, zwei Stück und so weiter. Das heißt, Sparpläne werden immer nicht direkt an die Börse geschickt, ja, sondern der Broker sammelt alle diese Kundenaufträge, aggregiert die und deswegen sind die Ausführungsgebühren da auch so günstig. Also wenn jetzt 1000 Kunden jeweils einen ETF, ein Stück kaufen würden, ja, dann könnte man ja 1000 Aufträge an die Börse schicken oder man sammelt das und kauft einmal 1000. Ja. Und die Broker machen eben das, die sammeln diese ganzen Sparplanausführungen und geben das dann an die Börse, um das möglichst effizient zu haben. Und im gleichen Zug können dann auch Bruchstücke angeboten werden bei den Kunden. Und da muss man gucken, bei welcher Bank oder wie die jeweilige Bank, also der Broker, wie der die ausführt. Manche geben das auf Xetra auf, manche in der Öffnungsauktion, was vielleicht nicht so gut ist, dann eher die Mittagsauktion. Manche geben das gar nicht an, manche kaufen das außerbörslich. Es lohnt sich da aus meiner Sicht schon mal reinzugucken, weil es ist natürlich immer besser, wenn man in so einer Auktion, zum Beispiel auf Xetra, das ist ja der liquideste Handelsplatz für ETFs, wenn man da die Ausführung bekommt, weil da weiß man, dass man einen, ich sage jetzt mal, sauberen Kurs bekommt, der auch transparent und nachvollziehbar ist. Da kann ich nur den Hinweis geben, bei der Bank nachschauen. Bei uns auf der Webseite geben wir es auch an, zu welchen Kursen wird dann die Sparplanorder ausgeführt, damit es eben da nicht, sagen wir mal, das Schlimmste wäre wahrscheinlich, wenn man sagt, heute ist ja der 2. Mai, also alle Sparpläne, die zum Anfang des Monats ausgeführt werden, werden an einer Regionalbörse vor regulärer Börsenhandelszeit ausgeführt. Das wäre ungefähr das Blödste, was man machen könnte, ja, weil da ist der Markt total eng, die Spreads sehr weit, überhaupt noch gar kein Handel findet statt. Die Referenzmärkte sind im Zweifelsfall, also Xetra ist ja in den meisten Fällen an der Referenzmarkt, ist nicht da und so ein Anbieter würde ich dann also eher keinen Sparplan machen, muss ich sagen. Ja, aber die meisten haben eigentlich das ganz ordentlich geregelt. Und wichtig ist, dass es über die Börse geht, dann ist es halt auch transparent.
Wunderbar. Jetzt hast du uns gerade eine Folie aufgelegt mit den besonders beliebten ETFs bei Anlegern. Bei Fonds habe ich ja manchmal das Problem, dass wenn die zu erfolgreich werden, dass die anfangen, an Problemen zu bekommen, sinnvoll zu investieren. Also gerade wenn ich jetzt beispielsweise mal einen Small Cap Fonds habe, also der eher in kleine aufstrebende Unternehmen investiert und der immer mehr Mittel zum Investieren zur Verfügung gestellt bekommt von den Anlegern, dann fehlt ihm möglicherweise irgendwann sozusagen ja die Zielunternehmen, die gehen ihm irgendwann aus. Habe ich
Ja.
das Problem bei ETFs auch?
Da muss man vielleicht ein bisschen gucken, was der ETF, welchen Index der ETF abbildet. Ja, also man hat ja hier an der Liste, sieht man ja, das sind die beliebtesten Sparpläne bei den, die beliebtesten ETFs im Rahmen von einem Sparplan bei den großen Direktbanken. Wenn man sich da jetzt die Liste durchschaut, da sind Produkte drauf, also die Mehrheit zumindest, auf den MSCI World oder auf den MSCI Emerging Markets, also Industrieländer und Schwellenländer, so wie ich es eben gerade beschrieben habe. Und das sind natürlich riesengroße Märkte. Ja, wenn man sich die Einzelwerte anschaut, die da drin sind, dann sind es ja auch die größten Gesellschaften der jeweiligen Länder, sehr stark bei den World ETFs zumindest geprägt in Amerika. Also da ist dann Apple, Microsoft und so weiter drin. Ja, da habe ich die Probleme natürlich nicht, weil die Kapitalmärkte riesengroß sind. Auf der anderen Seite, einer der beliebtesten hier ist ja auch der Clean Energy ETF von iShares. Das ist ja auf erneuerbare oder saubere Energien. Das ist schon eher eine Nische. Da sind auch teilweise kleinere Gesellschaften mit drin. Und da könnte das natürlich sein, dass durch die Gelder, die in einen ETF insgesamt fließen, auch einzelne Aktien, die da drin sind, überproportional stark nachgefragt werden und es da, ich sage jetzt mal, zu gewissen Blasenbildungen kommt. Aber ich glaube, dieses Phänomen ist dann nicht nur auf ETFs zurückzuführen, weil auch es gibt ja auch aktiv gemanagte Fonds auf saubere Energien. Ja, und warum sollten jetzt Anleger so ein Produkt kaufen? Naja, weil sie das Thema spannend finden, weil es halt in den Medien aktiv ist oder weil es halt insgesamt ein interessanter Investment Case ist. Und dann würden Anleger in der Summe nicht nur in ETFs, sondern auch in vergleichbare Fonds kaufen. Ja, also das ist kein ETF-spezifisches Problem, sondern es ist dann ein Marktproblem aus meiner Sicht. Und ja, ich glaube, Anleger, die marktbreit streuen, also Welt-ETFs oder große Indizes ansparen, die haben diese ganzen Probleme nicht. Je nischiger man wird, und es gibt mittlerweile, ich habe vor ein paar Tagen eine Podcast-Folge aufgezeichnet zum Thema Heimtiermarkt. Ja, es gibt einen Pets-ETF. Das ist zwar ein großer Markt, aber natürlich eher nischig. Und wenn man da jetzt Milliardenbeträge wahrscheinlich in diesen ETF fließen würden, könnte ich mir schon vorstellen, dass es die eine oder andere Aktie, die in diesem Index drin ist, einfach überproportional nach oben zieht, weil die sonst einfach nicht so stark gekauft wird. Aber wenn man groß investiert, kein Problem. Je nischiger man wird, desto potenziell größer könnte dieses Problem sein.
Wunderbar. Mit Blick auf die Uhr, ich habe jetzt aktuell noch drei Fragen von Teilnehmerinnen, die würde ich jetzt noch gerne an dich weitergeben.
Gerne.
Wenn es noch weitere Fragen gibt, bitte gerne jetzt noch an uns weitergeben, dann schauen wir, dass wir die noch unterbringen. Die erste Frage passt nämlich auch gut zu dem Thema, nämlich mit Blick auf sogenannte Themen-ETFs, also wo es eben eher um Nischen in Nischenmärkte geht. Mhm. Als Beispiele sind hier angegeben seltene Erden, Wasserstoff. Inwieweit diese bei einem langfristig orientierten Ansatz als gute Beimischung im Rahmen eines klassischen Core-Satellite-Ansatzes beruhen? Also Core wäre immer ein Investment in einen Standardwert, wie eben einen MSCI-Index. Und die Satelliten drumherum wären eben gegebenenfalls solche Themen-ETFs. Wie siehst du das?
Na, es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Phase der Anleger ist. Ja, weil wenn jetzt wirklich ein kompletter Neueinsteiger oder jemand, der auch gar keine Lust hat, sich so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, der wäre dann, glaube ich, nicht so gut beraten, sein Portfolio vom Kern her sehr stark um sogenannte Satelliten oder Themen-ETFs oder sonstige Produkte noch zu bereichern, weil es wird dann einfach immer unübersichtlicher und letztendlich dann auch komplexer. Und es ist eigentlich auch nicht notwendig, weil nur als Beispiel Thema Elektromobilität wäre ein klassischer Themen-ETF, aber in den großen Indizes sind natürlich auch Tesla und alle anderen Automobilkonzerne drin, die ja auch alle an dem Thema Elektromobilität ja logischerweise arbeiten und sich da entsprechend verändern. Also es ist eigentlich nicht unbedingt notwendig, da jetzt noch einen zum Beispiel Elektromobilität-Themen-ETF beizumischen, weil die Unternehmen ja sowieso sozusagen an dem Thema arbeiten. Und da gibt es halt oftmals Überschneidungen. Es gibt zum Beispiel viele Anleger, die sagen, ich kaufe mir ein Nasdaq-ETF dazu, weil es halt ein tolles Thema ist. Ja, wenn man sich aber anschaut, MSCI World, wenn man den bespart und den Nasdaq-ETF, dann gibt es halt relativ große Überschneidungen beim Index, weil die großen Technologiewerte, die im Nasdaq drin sind, halt auch in dem MSCI World drin sind. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wie man sein Kernportfolio um Themen ergänzt. Weil ich jetzt, wie gesagt, diesen Podcast gedreht habe, was ganz spannend ist bei diesem Tier-ETF, ja, das ist so eine Nische, da sind nur Mid- und Small Caps, also mittlere und kleinere Gesellschaften im Wesentlichen in dem Index drin. Sowas könnte man zum Beispiel wieder perfekt mit dem MSCI World kombinieren, weil da habe ich die großen Gesellschaften und ergänze das ums Mid-Cap und Small-Cap. Also da habe ich eine viel bessere Abrundung im Portfolio. Nur um da das Beispiel nochmal zu zeigen. Also es kommt immer ein bisschen darauf an. Ich würde Themen-ETFs immer eher als Beimischung sehen und auch eher mal als Trading-Instrument, also für eine bestimmte Zeit. Und deswegen im Sparplan würde ich nicht unbedingt über Themen-ETFs ansparen. Da würde ich wirklich sagen, ganz konservativ, breit gestreut, Sparplan, Themen-ETFs, wenn er als Beimischung, aber eher mal für ein halbes Jahr oder ein bisschen aktiver zu handeln mit ETFs.
Du hast jetzt schon häufiger den MSCI World erwähnt. Hier eine Frage dazu, ob dieser Index nicht eigentlich zu USA-lastig ist.
Ja, genau, natürlich, der ist USA-lastig. In den letzten Jahren hat sich meine Meinung so ein bisschen verändert zu der Länderzugehörigkeit von einzelnen Aktien. Also klar, wenn ich heute drauf schaue, hat der 70% USA. Aber nur mal als Beispiel, ist Apple, die Apple-Aktie, ist es ein amerikanisches Unternehmen? Da würde jeder sagen, ja klar, ist ein amerikanisches Unternehmen. Aber schaut man sich die Umsätze an, die finden natürlich auf der ganzen Welt statt. Genauso könnte man auch sagen, Daimler. Ja, Daimler ist auf jeden Fall ein deutsches Unternehmen. Aber auch da, auf der ganzen Welt haben die ihre Geschäfte. Also diese reine Zugehörigkeit, ist es ein deutsches oder amerikanisches Unternehmen aufgrund des Sitzes des Unternehmens, halte ich für nicht mehr so zeitgemäß. Wichtig ist doch, in was bin ich investiert, in welche Unternehmen und wie soll ich sagen, da ist für mich der Fokus auf Sektoren zum Beispiel viel, viel wichtiger oder vielleicht auch auf Regionen, also ein bisschen übergeordnet dann noch zu schauen. Aber die reine Länderzugeordnung finde ich nicht so relevant. Also da ist es zum Beispiel interessanter zu gucken, dass wenn man MSCI World investiert, ich glaube, rund ein Viertel davon sind Technologiewerte, schon relativ viel. Dieser Anteil ist durch den Tech-Boom in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Da wäre es vielleicht dann eher sinnvoller, vielleicht unter dem Aspekt Europa noch ein bisschen aufzustocken, ja, und dann hat man nämlich auch gleichzeitig wieder ein bisschen in Anführungsstrichen alte Industrien dabei. Also ja, so viel würde ich dazu mal sagen.
Genau, jetzt war das Thema unserer heutigen Börse at Home die Sparpläne, der langfristige Vermögensaufbau. Du hast aber gerade im Kontext mit den Themen-ETFs ja selber auch gesagt, die sind für dich vielleicht tendenziell eher dann ein Trading-Instrument, also wo man eben ein bisschen handelt. Deswegen eine Frage, die hierzu auch passt, ist es ratsam, bei einem Höchststand einen Teil der ETFs zu verkaufen und dann wieder niedriger einzusteigen?
Ja, das ist so die klassische, also die Idealvorstellung, hoch verkaufen und dann gleich wieder niedrig einkaufen. Die Erfahrung zeigt, leidlich auch selbst erfahren, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Spricht natürlich nichts dagegen, mal Gewinne mitzunehmen und auch später wieder eins oder später versuchen, wieder richtig einzusteigen. Da würde ich nochmal separieren bei einem Thema Sparplan und sonstigen Geldanlagen. Beim Sparplan würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Also wirklich, Sparplan ist, so simpel das Produkt ist, so simpel muss man das auch einsetzen. Einfach monatlich sparen, egal was kommt, immer sparen, 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 auch nicht durch schlechte Presse, aktuelle Ukraine-Krise, Russland-Krise, durch diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Störfaktoren, darf man sich nicht von seinem langfristigen Sparziel abbringen lassen. Deswegen einfach investieren, investieren, auf Teufel komm raus, sage ich jetzt mal salopp. Bei den anderen Produkten im Portfolio, wenn ich also gezielt vielleicht, was weiß ich, irgendwie ein Thema mir ausgesucht habe oder Technologieaktien, vielleicht ganz gutes Beispiel, die sind jetzt stärker gefallen, der Nasdaq müsste deutlich unter dem aktuellen Höchststand, den letzten Höchststand notieren. Da könnte man natürlich überlegen zu sagen, jetzt kaufe ich rein und wenn die Korrektur wieder stattgefunden hat, verkaufe ich wieder. Die Erfahrung zeigt halt, dass das oftmals sehr schwierig ist. Meistens ist die psychologische oder ist die Entwicklung so, ich bin investiert, der Markt fällt, irgendwann mal kriege ich Angst, dann verkaufe ich, vielleicht fällt er nochmal weiter, dann freue ich mich, dann irgendwann mal dreht der Markt wieder, dann denke ich mir, och, jetzt ist nur eine Korrektur, jetzt kommt er schon wieder zurück, kommt er aber nicht und dann steigt er weiter und irgendwann mal steige ich wieder an. Und oftmals ist eben dann so, dass der ursprüngliche Verkaufskurs schon unter dem wieder nachgekauften Kurses. Und darüber habe ich halt dann einfach das Problem, dass ich dann am besten besser gefahren wäre, wenn ich einfach es laufen gelassen hätte. Ja. Aber natürlich, das Schöne ist ja, man kann machen, was man will. Wenn man meint, man muss verkaufen, kann man es machen. Zum langfristigen Vermögensaufbau bin ich auch eher der Meinung, lieber möglichst wenig Transaktionen machen. Jede Transaktion verursacht Kosten und die Kosten müssen sich halt dann wieder aufwiegen durch Mehrertrag und ob ich das dann konsequent mein ganzes Investorenleben lang so hinbekomme, das wage ich eher zu bezweifeln.
Gut, jetzt habe ich noch zwei relativ spezielle Abschlussfragen, die wir aber gerne noch adressieren wollen. Einer der Hörer möchte sein ETF-Vermögen in Schritten schon vor dem Rentenbeginn verkaufen, allerdings nicht über einen Entsparplan, sondern eben selbst gesteuert, eben um zu schauen, wo der Markt dann entsprechend auch steht. Zwei Fragen dazu. Was ist eine gute Quote, die noch im ETF verbleiben sollte während der Rente? Und wie viele Jahre vor Rentenantritt sollte man vielleicht mit einem Teilverkauf beginnen?
Ja, das ist super schwierig jetzt so aus dem Stegreif zu beantworten, ja, weil es hängt extrem an von der persönlichen Vermögenssituation und letztendlich auch Lebenssituation ab. Ich mache mal immer ein privates Beispiel. Mein Vater, der ist 83, der hat alles noch in Aktien. Und wenn ich den darauf anspreche und sage, also der macht sogar Einzelaktien, weil ich ihn bisher immer noch nicht bekehren konnte zu ETFs, ja. Und dann sage ich immer, ja, magst du nicht mal ein bisschen was verkaufen, weil du musst ja auch davon leben, beziehungsweise wenn das Vermögen jetzt zum Lebensende hinweg so stark schwankt, ist das wirklich was für dich? Und dann sagt er immer, ich komme mit meiner Rente gut aus. Was soll ich denn sonst machen? Soll ich es auf dem Konto liegen lassen? Und das macht ihm Spaß, sich mit dem Thema Börse zu beschäftigen. Also den kann ich gar nicht bekehren. Und es ist auch komplett legitim, warum soll er nicht in Aktien investieren, wenn das er sein ganzes Leben lang gemacht hat. Aber wenn jetzt jemand wirklich so, sagen wir mal, lehrbuchmäßig über sein ganzes Leben hinweg angespart hat und jetzt in der Rente wirklich den Sachverhalt auch so hat, dass er sagt, okay, ich brauche jetzt jeden Monat 1000 Euro oder ich muss davon leben, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann muss man das Ganze natürlich etwas konservativer angehen, weil da wäre das Schlimmste ja, was passiert, wenn die Märkte jetzt wirklich stark fallen und, keine Ahnung, die Hälfte von dem angesparten Vermögen plötzlich weg ist. Ja, und da muss man frühzeitig anfangen. Ich hätte jetzt mal mindestens gesagt, 5, 6 Jahre vorher, jedes Jahr vielleicht so 10, 15% die Aktienquote reduziert. Das kann dann in Kombination mit dem Tagesgeld passieren, dass man halt sagt, okay, ich habe ein reines Aktiendepot, verkauft da jedes Jahr ein bisschen was, dafür baut sich im Gegenzug der Cashbestand auf. Man könnte auch überlegen, ob man nicht vielleicht, wenn man das nicht selber alles machen will, einfach ein Portfolio-ETF kauft. Da kauft man dann so eine Mischung von verschiedenen ETFs. Die kann man dann mit Aktienquote 20, 40, 60, 80% auswählen. Da könnte man halt immer wieder mit diesen Produkten das machen. Hängt sehr mit der persönlichen Situation zusammen ab. Das kann man leider so pauschal nicht sagen.
Gut, wunderbar. Letzte Frage. Wenn sich jemand ein Portfolio zusammenstellt, fragt er, ob es eine Möglichkeit gibt, im Rückblick zu schauen, wie diese Kombination als Sparplan performt hätte.
Also wir bei uns auf der Webseite bieten ja den extra ETF Finanzmanager. Da kann man sich historisch Transaktionen einbuchen und dann gucken, wie hätte sich das entwickelt. Das geht, glaube ich, bis auf 10 Jahre zurück. Ist momentan natürlich ein bisschen mühsam, wenn man das manuell macht, weil dann müsste man ja 10 Jahre mal 12, also 120 Transaktionen erfassen. Was man aber machen kann, wir bieten auch einen Excel-Import. Das heißt, ich könnte das in Excel machen. Dann muss ich ja nur das Datum ändern und die Kurse mir dazu raussuchen. Dann geht das alles ein bisschen schneller und dann würde ich ganz konkret sehen, was wäre denn da rausgekommen. Ansonsten, wir haben eine Studie letztens gemacht. Da haben wir mal für 5 und 10 Jahre berechnet, was wäre denn bei einem Sparplan auf ein MSCI World rausgekommen. Die Zahlen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Waren aber natürlich sehr attraktiv, weil die letzten 5 und 10 Jahre die Märkte extrem stark gestiegen sind. Ansonsten kann ich vielleicht noch als Tipp geben, es gibt ja Sparplanrechner bei uns auf der Webseite. Ich weiß nicht, ob ihr auch welche bei euch auf der Seite habt. Also da kann man sagen, ich spare 100 € im Monat im Durchschnitt mit 5%. Also man kann halt nur mit Durchschnittswerten dann arbeiten und sich so ein Szenario berechnen. Das würde ich mir auf alle Fälle mal machen, weil da sieht man halt einfach grob, wo man rauskommt. Und als Renditekennzahl würde ich lieber mal mit konservativen 5% rechnen. Langfristig haben weltweite Aktien etwa 6% gemacht pro Jahr. Deswegen 5% ein bisschen konservativer. Wenn es mehr ist, stört es keinen. Wenn es weniger ist, ist es blöd. Also lieber mal mit 5% kalkulieren und dann gucken, wo man rauskommt.
Ob wir einen Sparplanrechner auf unserer Seite haben, weiß ich gar nicht, aber nette Vorlage sozusagen. Also viele Informationen rund um ETFs natürlich auch auf börsefrankfurt.de.
Genau.
Dann sind wir mit den Fragen soweit durch. Eine Frage haben wir noch, die wir aber an der Stelle nicht beantworten wollen. Da geht
Ich
es
bin schon
nämlich
verheiratet.
um die Frage, welche Sparpläne denn wir besparen. Und da kommen wir sozusagen, auch wenn es eigentlich nur eine faktische Information wäre, ja schon in den Bereich der Anlageberatung, was wir in dem Kontext natürlich nicht machen dürfen und wollen. Insofern bitte um Verständnis, dass wir uns hier etwas bedeckter halten. Dann sind wir an der Stelle durch. Mit Blick auf die Uhr, war es ein sehr reges Interesse, für das ich mich bei Ihnen da draußen bedanke. Markus, dir ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, die Einblicke, die du gegeben hast und auch die ausführlichen Antworten auf alle Fragen.
Ja, sehr gerne. Ich kann vielleicht doch kurz beantworten, ob ich einen Sparplan habe, weil ich habe nämlich persönlich keinen Sparplan. Ich bin schon ein bisschen fortgeschrittener in meiner Sparphase. Ich habe aber viele, also nicht viele, ich habe viel investiert in einen einzelnen ETF. Und das ist einfach ein weltweiter ETF. Soweit kann ich sagen, weil ich eben mich auf die Arbeit hier konzentriere, auf unsere Mission konzentriere und mich nicht so aktiv um mein Portfolio kümmern will. Da schaue ich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr drauf und nehme nochmal vielleicht Änderungen vor, aber im Wesentlichen will ich einfach die weltweite Marktrendite mitnehmen.
Wunderbar. Ich habe einen Sparplan-ETF und der ETF steht zumindest auf deiner Liste hier drauf. Also ich bin ziemlich Mainstream, was das angeht.
Ja, sehr gut.
Ich hoffe mal, das ist nicht schlecht. Also vielen, vielen Dank dir, Markus. Vielen
Danke für
Dank
die
Ihnen
Einladung.
draußen an den Rechnern für Ihre Aufmerksamkeit, auch nach über 50 Minuten. Wir hoffen, dass wir Ihnen wichtige und interessante Informationen mit auf den Weg geben konnten und würden uns natürlich freuen, Sie auch in den kommenden Wochen montags um 12 Uhr bei uns bei Börse at Home begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.